Bewegt durchs Leben. Impuls, der Physio Austria Podcast. Expertise und inspirierende Anregungen. Gestaltet von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Kolleginnen und Kollegen und für alle, die das Thema Bewegung fasziniert. In unserer ersten Staffel dreht sich alles um die professionelle Gesundheitskompetenz. Welche Rollen und welche Verantwortung Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten dabei einnehmen, darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus Lehre und Praxis.
Wie digital ist die Physiotherapie? Welche Tools gibt es? Und welches Potenzial hat digitale Gesundheitskompetenz? Und wo liegen auch die Grenzen? Diese und viele weitere spannende Fragen zum Thema digitale Gesundheitskompetenz diskutieren wir heute mit unseren Gästen hier im Physio Austria Podcast Studio. Mein Name ist Stefan Tesch, ich freue mich, dass ich diese Folge moderieren darf und begrüße jetzt meine Gäste hier im Studio. Zu meiner linken Hand hat Platz genommen Anita Kiedrich. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf die Diskussion.
Anita, du bist Senior Researcher am Institut für Gesundheitswissenschaften der Fachhochschule St. Pölten. Du hast unter anderem das Erasmus-Plus-Projekt DIRENE koordiniert. Du bist Doktorandin am Department of Public and Community Health an der University of West Attica. Für alle, die das nicht wissen, das ist in Griechenland. Und du bist Funktionärin bei Physio Austria im Kompetenzteam Telerehabilitation und assistierende Technologien. Zu meiner Rechten Platz genommen hat Lukas Maul. Servus.
Hallo. Ja, auch meinerseits danke für die Einladung und ja, ich freue mich ebenfalls sehr auf die Diskussion heute.
Lukas, du hast das Studium Erneuerbare Energietechnologie absolviert, hast auch in dem Bereich ein bisschen geforscht, hast dann eine berufliche Neuorientierung vorgenommen und hast Physiotherapie studiert. Und darum sitzt du unter anderem auch heute hier. Du warst dann Physiotherapeut am LKH Graz, hast da im Bereich Digitalisierung, Telehealth, digitale Gesundheitsanwendungen geforscht, betreibst auch Forschung am FH Campus Wien, am Forschungszentrum Digital Health and Care und du lehrst am Masterstudiengang Health Assisting Engineering. Ja, und zu guter Letzt bist du Koordinator des fachlichen Netzwerks Telerehabilitation und assistierende Technologien bei Physio Austria. Ja, freut mich, dass ihr hier ins Studio gekommen seid. Dann starten wir gleich einmal mit einer Begriffsdefinition. Was versteht ihr denn unter digitaler Gesundheitskompetenz?
Anita, dann starte ich einmal. Wir haben jetzt schon bei der Einleitung sehr viele schwierige Begriffe gehört. Digitale Gesundheitskompetenz, wenn man vielleicht zu einer groben Definition folgen mag, ist das im Endeffekt die Kompetenz, Gesundheitsinformationen im digitalen Raum finden zu können, diese verstehen zu können, sie richtig einzuschätzen und dann aber auch umzusetzen. Also das wäre so im Groben die digitale Gesundheitskompetenz. Und dann gibt es natürlich noch, und das wird heute sicher auch ein Thema sein, die professionelle digitale Gesundheitskompetenz. Da geht es dann darum, dass der, die Gesundheitsdiensteanbieterin, das auch für PatientInnen entsprechend übersetzt und denen Hilfestellung gibt, Gesundheitsinformationen digital nutzen zu können. Anita, was verstehst du sonst so darunter?
Dass man auch noch unterscheiden kann, welche Technologien setzt man ein, oder? Da hat man die Low-Tech und die High-Tech-Lösungen. Also ob man jetzt spricht von Telerehabilitation und Apps, Applikationen oder von Sensoren, Robotik, VR, das kostet gleich alles recht viel, muss es nicht sein. Aber allein das zeigt schon diese Bandbreite, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und das erklärt sich mir auch ein bisschen, warum es manchmal einen Hype gibt für die eine oder für die andere. Und dann fokussiert man sich nur auf das. Aber das wollen wir heute ein bisschen zeigen in unserer Diskussion, oder? Dass es vielschichtig ist und dass es auch verschiedene Anwendungen gibt.
Genau. Ich glaube, oftmals haben wir das, und wir haben es ja auch schon öfter bei uns im Netzwerk diskutiert, oftmals haben wir das Thema, dass Digitalisierung sehr einseitig gedacht wird und wir aber eigentlich über Prozesse nachdenken müssen und wie kann ich einen Prozess digital unterstützt, sinnvoll ermöglichen und nicht nur sagen, ich gebe jetzt ein digitales Angebot und lasse aber parallel dazu den analogen Prozess weiterlaufen und die haben aber keine Bindungsstellen. Und da haben wir wirklich eine große Herausforderung, weil wenn man sich das auch anschaut, im Gesundheitssystem gibt es jetzt auch, also gibt es ja schöne Studien auch direkt auf Österreich gesehen, dass ca. 3/4 der ÖsterreicherInnen das Internet als Ressource für Gesundheitsinformationen nutzen. Und 30% davon schätzen aber das als schwierig bzw. sehr schwierig ein. Und wir sitzen jetzt da als ProfessionistInnen in dem Bereich da und ich für mich persönlich schätze es selbst auch als schwierig ein, weil es wirklich viel Zeit kostet und eine große Herausforderung ist. Und wenn man noch einmal, und oftmals denkt man nur in diesem Low-Tech-Bereich, weil ich glaube, die PhysiotherapeutInnen selber haben auch sehr viel Kontaktstellen zu Hightech-Lösungen wie Robotik, wie es du gerade angesprochen hast, Anita. Und da habt ihr ja auch sehr viele Studien eigentlich auch in dem Bereich gemacht.
Ja, stimmt. Wir haben ja den Scoping-Review gemacht, wo wir geschaut haben, was gibt es für Technologien in der heimbasierten Rehabilitation. Und da war es spannend, dass es eben zum Beispiel Robotik war ein häufiges Feld, ganz viel Sensoren, Variables, also tragbare Systeme, Internet of Things oder es gab auch Brain-Computer-Interface-Lösungen, die kosten ganz schön viel und sind für einzelne Nutzende sehr, sehr wichtig, aber jetzt nicht so leicht wohin zu transportieren.
Jetzt sind wir schon total im Detail. Gibt es nicht ein paar große Bereiche, wie man professionelle, digitale Gesundheitskompetenz gliedern kann? Wir haben von Apps gesprochen, Robotik, Hightech, Lowtech. Kann man das ein bisschen kategorisieren?
Ja, man kann also grob vielleicht, der große Bereich ist sicher mal die Kommunikation. Also wie kann ich meine Kommunikation digital unterstützt erweitern? Und da stehen wir sehr schnell vor Herausforderungen, weil es viele PhysiotherapeutInnen und Physiotherapeuten, Studien zufolge, verwenden Hauptkommunikationsmittel, wenn es ums Digitale geht, das E-Mail oder vielleicht auf deren eigener Webpräsenz ein Kontaktformular. Dann ist Social Media ein großer Punkt und dann erst später sind so Terminbuchungsassistenzsysteme und ganz viel später ist es dann wirklich auch das Videokonferenz-Setting oder eine digitale Videokonsultation. Aber man kann das auch viel breiter denken, dieses Kommunikationssetting, weil Patient Education ist ein Thema und da gibt es grundsätzlich viele Möglichkeiten, PatientInnen sinnvoll zu unterstützen. Es muss nicht immer die, wie gesagt, die Hightech-Lösung sein. Aber teilweise fehlen uns auch die technischen Mittel. Wenn wir zum Digital Health Record auch sprechen, ich glaube, Elga ist ein großes Thema. Anita, ihr beschäftigt euch ja auch damit immer wieder.
Ja, wir stoßen immer wieder an die Grenze, dass wir eben noch keinen Zugang haben, oder?
Genau.
Also, das limitiert natürlich, auch wenn es jetzt in die Richtung geht. Das ist fein, das freuen wir uns. Und jetzt geht es halt darum auch, damit wir das gut anwenden können, müssen wir auch gut darauf vorbereitet sein und wissen, wie wir Klassifikationssysteme verwenden, zum Beispiel. Was ist SNOMED? Werden wir das in der Ausbildung gelehrt?
No. Genau, derzeit kommt, glaube ich, SNOMED CT, also vielleicht auch für die Hörerinnen als Information. Viele werden die ICF zum Beispiel können. In der Physiotherapie am häufigsten würde ich mal sagen, vielleicht namentlich gelehrt. Ob man es dann wirklich in der Praxis anwendet, ist wieder eine andere Thematik. Und SNOMED CT ist einfach eine andere Nomenklatur, die ähnlich strukturiert, also anders strukturiert ist, aber ähnliche Informationen liefert. Und Elga baut im Hintergrund auf diese SNOMED CT Nomenklatur auf. Die ist vergleichbar mit zum Beispiel der ICD oder der ICF. Und ja, du hast es eh angesprochen, das größte Hindernis für uns Physiotherapeutinnen ist einfach noch, dass wir grundsätzlich noch keine Anbindung an Elga haben. Das wird zwar wir haben jetzt gerade gesehen, wie die E-Health-Strategie Österreich publiziert wurde, das wird in Aussicht gestellt, aber dann auch wieder nicht so konkret. Also man findet dort zwar die MTD, also Berufe, also unsere Berufe erwähnt und auch die Gesundheits- und Krankenpflege, aber wenn es um die genaue Umsetzung geht, dass wir jetzt wirklich Zugang haben, das ist noch eine politische bzw. auch eine rechtliche Situation, weil da muss es eine Gesetzesänderung geben.
Und es wäre aber ganz wichtig, insofern, dass wir, du hast das schon angesprochen, einerseits, wie funktioniert die Kommunikation zwischen uns als Physiotherapeuten, Therapeutinnen mit den Daten der Patienten, Patientinnen, dass wir die auch einspeisen können, dass die Patienten, Patientinnen selber weiterhin Zugriff darauf haben, sei es, wenn man dann den Physiotherapeuten, Therapeutin wechselt, dass das weiterlaufen kann, aber natürlich auch, wie wir mit anderen Berufen zusammenarbeiten. Da brauchen wir diesen Einschluss, weil diese, also du hast den Begriff genannt, Digital Health Records, weil halt diese Daten, datengeschützt, wo abgelegt, natürlich Sinn machen, dass der Nächste sie abrufen kann. Und es ist einfach eine Barriere, wenn wir in unserer Zusammenarbeit noch extra Strukturen brauchen, nochmal extra zum Hörer greifen müssen, uns überlegen müssen, wie kann ich das jetzt über E-Mail verschlüsseln, da wäre das einfach eine Ressource.
Genau, und das wäre dann vielleicht der zweite große Bereich, wie können wir dieses Wissen über unsere Patienten auch auf gewisse Weise managen. Also Wissensmanagement ist definitiv auch ein großes Thema im Kontext der digitalen Gesundheitskompetenz. Und da ist auch wieder spannend, wenn man jetzt diese österreichischen Studien sich im Detail ansieht, geben Professionistinnen an, die in der Ausbildung ein gutes Wissensmanagement erlernt haben, die fühlen sich auch kompetenter im Umgang mit digitalen Hilfsmitteln, also mit der digitalen Gesundheitskompetenz. Also das ist wieder ein ganz wichtiger Bereich und da wären es solche Themen wie Digital Health Records, damit, dass wir auf einen Blick, dass das gut gemanagt ist, wir das Wissen über unseren Patienten, über unsere Patientin zum einen gut weitergeben können und auch datenschutzkonform weitergeben können. Also das wäre mit Elga eine tolle Plattform, bis jetzt für uns nicht wirklich zugänglich. Aber auch was mein eigenes Fortbildungsmanagement betrifft. Und da ist halt Wissensmanagement dahingehend ein Tool, dass ich sage, okay, ich habe eine gewisse Wissensbasis, aber ich kann mit dieser Wissensbasis so umgehen, dass ich auch vielleicht einmal erlerntes Wissen auch wieder kritisch hinterfrage. Und ist das überhaupt noch aktuell? Oder muss ich das vielleicht im Sinne einer Fortbildung dann wieder erneuern? Oder ist das überhaupt ein Wissen, das für mich jetzt in meinem Arbeitsbereich gar nicht mehr relevant ist? Ich glaube, das sind auch so Themen, die man in der Lehre, die uns da immer wieder begegnen, oder Anita?
Das ja, ist absolut. Okay. Und es ist uns gar nicht so bewusst, wenn wir von digitaler Gesundheitskompetenz sprechen, wenn wir immer als erstes gleich an die Patienten und Patientinnen denken, dass das absolut dazu zählt, wie wir selbst digital uns unterstützen in unserem Wissensmanagement. Und ob es jetzt Fortbildungen sind, die es online oder digital unterstützt, auch in Blended-Formaten sind oder einfach darum, jetzt gerade wenn wir das neue Gesetz haben, wo klar wird, ja, man darf nachweisen, was man für Kompetenzen hat oder auch welche man nicht mehr hat, dass man umso mehr zeigt, was gibt es. Da denke ich gleich an E-Portfolios, dass man eben sammelt, wo man sich fortbildet und was man für Erfahrungen hat und das auch so nachweisen kann. Nicht jetzt das klassische alte, ich habe ein Zertifikat ausgedruckt, wo liegen, sondern auch wirklich dieses vernetzte Denken in die eigene Weiterentwicklung mit einbindet. Was hast du da noch für Zugänge oder für Erfahrungen?
Ja, und auch Fortbildungsformate. Also wie hast du eh richtig gesagt, wir denken bei Digitalisierung dann immer sehr schnell an den klassischen Therapeutinnen-Patientinnen-Prozess. Aber für uns ist es halt auch ein Thema von Therapeutin zu Therapeutin. Der Podcast ist, finde ich, ein geniales Beispiel für sehr eine gut zugängliche Fortbildung, die halt im digitalen Raum stattfindet, die kann ich, wann immer ich möchte, ob ich jetzt in der Früh in der U-Bahn sitze oder am Abend noch vielleicht noch Informationen aufgreifen will, kann ich mir immer anhören. Und das sind neue Formate, die man aber nicht zwangsläufig der digitalen Gesundheitskompetenz zuordnet. Und das finde ich eigentlich auch, dass wir mit diesem doch vielleicht noch recht sperrigen Begriff da noch gar nicht alle Inhalte damit verbinden. Und ich finde, für mich persönlich sind Podcasts eine super Fortbildungsquelle, um Themenfelder vielleicht oder interessante Themenfelder neu zu erschließen und dann gehe ich halt selbstständig weiter in die Tiefe. Was denn, Anita, wie geht es dir damit mit solchen?
Ja, mich inspiriert das immer, wenn ich verschiedene Formate erfahre, dann denke ich auch gleich wieder an das, so könnte ich das auch besser anderen vermitteln. Also nicht nur Kollegen, Kolleginnen, da denke ich auch wieder an die Patienten, Patientinnen, weil du Patient Education erwähnt hast am Anfang. Also es verbindet sich so ein bisschen, dass neue Formate erschließen uns neue Möglichkeiten. Und mir persönlich gefällt es total, so Simulationsszenarien digital zu unterstützen. Also ich habe ein Review dazu gemacht, da werden halt für die personenzentrierte Lehre, die interprofessionelle Lehre, werden dann digital unterstützte Puppen verwendet oder eben VR-Szenarien, damit man das Ganze ein bisschen noch erweitern kann, um Sachen, die man jetzt nicht sich so gut leisten kann, dann stellt man es eben über VR dar oder die Geräuschkulisse, die Patienten, Patientinnen-Reaktionen standardisiert wiederholt abspielen zu können. Das ist eine totale Ressource.
Voll, das wird, also merkt man jetzt in der Lehre, dass das vermehrt kommen wird oder beziehungsweise eh schon da ist. Also das Beispiel an der FH Campus Wien ist gerade ein großes SimLab aufgebaut worden, wo es halt auch um den interdisziplinären Austausch zum einen geht, aber dass StudentInnen schon in der Ausbildung verschiedene, auch digital gestützte Therapieszenarien erüben können. Da gibt es ein Telehealth-SimLab, Robotik-SimLab und das sind eigentlich ganz spannende Szenarien, weil ich bin noch in einem bisschen geschützteren Rahmen als draußen in der Praxis, aber erlerne einen versierten Umgang mit der Technik. Und das ist ja genau das Thema auch bei, ich glaube, bei uns beiden, bei den Studiengängen, die wir mitbetreuen, dass sich dieser digitale Kompetenzerwerb selbstständig fortpflanzt, weil im Vorgespräch sind wir draufgekommen, dass die bei uns jetzt das SimLab betreuen, die Kollegen, sind ehemalige Studenten von dir.
Vom Master Digital Healthcare, genau. Da beschäftigen sie sich in Projekten damit, wie man das zum Wissensmanagement einsetzen kann. Der eine hat mit Alexa ein Murder Mystery Game entwickelt zum Beispiel, ja, für interprofessionelles Lernen. Aber auch, sie beschäftigen sich damit, wie könnte man ELGA schon nutzen und haben eigentlich fertige Lösungen halt, Basisprototypen entwickelt. Da glaube ich, haben wir noch viele spannende Aussichten auf unseren Nachwuchs.
Genau, und meistens scheitert es ja oft weniger an der Technik als an dem organisatorischen Rahmen rundherum. Also wie gesagt, Gesetzgebungsprozesse, meistens sind wir da in der Technik etwas schneller, als es uns wirklich dann in der Praxis zugänglich ist. Und das ist eine große Herausforderung, die wir ja eh auch im Alltag sehen eigentlich. Also
ihr habt da jetzt über die digitale Simulation in der Ausbildung gesprochen. Könntest du ein Beispiel geben? Was wird da genau simuliert?
Ja, zum Beispiel Patient, Patientin am Bett könnte jetzt eben eine Puppe sein, könnte einfach mit VR dargestellt sein, könnte aber auch eine echte Person sein, die da liegt. Und dann gibt es eben daneben einen Bildschirm, wo man was zeigt, Hintergründe auf dem Video sich anzuschauen, was würde man da jetzt behandeln, wie setzt man da einen invasiven Zugang etc. Und auch die Kommunikation zwischen den Personen, vielleicht ist jemand nicht vor Ort, dann könnte man jemanden zuschalten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man digitale Lösungen nutzt. Und wie man es am Anfang auch der Lukas schon gesagt hat, es geht nicht darum, ob ich es einsetze oder nicht, sondern wann im Prozess hilft mir ein gewisser Ansatz, um weiterzukommen, ob der jetzt analog oder digital ist.
Da sind wir jetzt eh schon im nächsten Thema. Ihr habt jetzt sehr viel über Kommunikation, über Wissensmanagement gesprochen. Wie sieht es denn aus, den klassischen physiotherapeutischen Prozess zu digitalisieren? Gibt es da Apps, Tools?
Ja, große Hilfe, glaube ich, wäre initial, wenn ich den Patienten, die Patientin zum ersten Mal kennenlerne, wäre es so eine Art, und das ist eher ein Ziel auch der ELGA, die sogenannte Patient Summary, dass ich einmal einen kurzen Abriss meines Patienten, meiner Patientin habe, wo ich sehe, was waren vielleicht deren Vorgeschichte, was gibt es für Nebendiagnosen, weil das ist vor allem im niedergelassenen Bereich ein Thema, dass wir diese Informationen aus dem Patienten heraus fragen müssen. Also wir haben da einfach noch keinen Zugriff, ob das vielleicht ein Diabetiker oder Diabetikerin ist als Nebendiagnose, ob der vielleicht schon Therapieerfahrung hat. Und da wäre so ein Patient Summary ganz spannend. Und Anita, ihr habt da auch andere Erfahrungen, glaube ich, mit Videogeschichten zu Patientinnen und Patienten gemacht, was ja auch eine sehr spannende Idee ist.
Ja, also ich finde diese Datenbank von DPEX sehr, es ist eine internationale Vereinigung, die qualitative Forschung macht, um Patientinnen Geschichten darzustellen, dass man sich einmal eindenken kann, was heißt eine Diagnose, die ich noch nicht kenne für diese Person. Es geht ja darum, diese Narrative der Patienten, Patientinnen ins Clinical Reasoning einzubinden. Und jetzt haben wir auch gerade das neue Berufsgesetz, wo wir uns damit auseinandersetzen, wird ja auch gesagt, ja, wir haben mehr Kompetenzen in die Richtung, auch ohne ärztliche Zuweisung direkt Kontakt zu bekommen. Aber dann wird es umso wichtiger, dass wir natürlich Bescheid wissen, was es noch für Nebendiagnosen gibt. Und wenn sich die verschlechtern, dann müssten ja die Patienten, Patientinnen schon darauf vertrauen können oder uns auch sagen, wenn wir dann diese Ärzte wieder kontaktieren. Diese Vernetzung, dieses Wissen, das ist wichtig.
Genau. Und sonst im Prozess, also wenn man jetzt von der Anamnese weitergeht, zur Untersuchung des Patienten. Wir beschäftigen uns an der FH Campus Wien auch sehr viel, FH Campus Wien sehr stark mit dem Thema Bewegungsanalyse, Ganganalyse. Und da ist 3D Motion Capturing so der Goldstandard. Aber es gibt schon sehr viele einfache Lösungen, die ich schnell einsetzen kann, die auch viel preisgünstiger sind, um digitalisierte Bewegungsanalyse durchzuführen, seien das IMUs, also inertiale Messeinheiten, oder mit Human Pose Estimation. Also da hilft mir Algorithmus, also Machine Learning Thematik, dabei die Gelenkstellungen des Patienten zu ermitteln. Und da kann man schon sehr viel, sehr schnell machen. Und einfach unser Auge, das physiotherapeutische Auge, ist ja sehr geschult und auf das verlassen wir uns eigentlich immer, aber mit Zusatzinformationen zu unterstützen, einen Activity-Tracker, das sind alles Themen, die mir schöne zusätzliche Informationen bieten, aber da ist auch wieder die Sache, ich brauche die Kompetenz, dass ich sie auch wirklich einbinde, weil Datensammeln aufgrund des Datensammelns zu so einem Selbstzweck, das hilft halt niemandem weiter, also man muss die auch dann wirklich schön einbinden können in den gesamten Behandlungsprozess.
Und nützt ja auch schon, wenn es dann darum geht, ein Hilfsmittel von der Kasse bezahlt zu bekommen, wenn man diese Daten hat und auch nachweisen kann, es hat vorher, nachher einen Unterschied gemacht. Also ja.
Genau, also da wäre die Flexibilität vor allem in den Therapieprozessen auch ein wichtiges Thema, um überhaupt digitale Produkte gut einbinden zu können. Dass die von, und das immer wieder beim Prozessthema vom Anfang, dass die von Anfang an durchdacht in den Patienten, also physiotherapeutischen PatientInnen-Prozess der Behandlung eingebunden werden und keine Parallelstrukturen aufgebaut werden. Weil das hilft halt uns als PhysiotherapeutInnen im Feld sehr wenig, wenn ich jetzt ein digitales Tool habe, aber das nicht wirklich zu meinem physiotherapeutischen Prozess passt.
Ihr habt jetzt von der Ganganalyse gesprochen, auch von der digitalen Analyse von Gelenkspositionen. Ich nehme an, das basiert auf Videos oder Fotos. Was brauche ich da für Geräte dazu?
Genau, es gibt unterschiedliche Lösungen. Es gibt 2D-Videoanalyse, ist die einfachste Analyseart. Also brauche ich eigentlich nur eine ganz klassische Kamera, also Videokamera. Jeder hat ein Smartphone. Aber auch da geht es immer dann um die Thematik Datenschutz. Also ich erinnere mich ans Physiotherapiestudium, wo immer argumentiert wurde, ja, wenn es ein Video vom Patienten macht, dann macht es das mit dem Smartphone des Patienten, um nicht in Datenschutzfragen zu kommen, aber da wäre es, finde ich, viel wichtiger zu unterrichten, ja, was sind denn da für Datenschutzproblematiken? Und das machen wir halt in den Masterstudiengängen, dass wir das im Detail mit den TherapeutInnen besprechen. Und dann natürlich gibt es Mehrkamerasysteme, also dass ich mehrere Kameras habe und da eine dreidimensionale Abbildung schaffe, also auch die räumliche Tiefe gut abbilde. Und dann unterstützt mich halt der Algorithmus in der Analyse. Das sind Winkelstellungen der Gelenke, ja, für eine grobe Analyse. Es ist nicht der gleiche Standard wie eine klinische Bewegungsanalyse, das muss man ganz klar sagen. Aber für eine grobe Analyse im Feld und kann es sinnstiftend sein. Also, aber ja, genau, das große Thema ist das Wissen dahinter, auch das Datenschutzwissen, weil diese Antwort ist mir zum Beispiel immer zu kurz gewesen. Mach das Video mit dem Handy des Patienten, damit du nicht in Datenschutzproblematiken kommst. Ich weiß nicht, Anita, vielleicht kennst du das eh.
Absolut, und es ist sicher praktisch, wenn es nur darum geht, den Patienten zu spiegeln, also wie einen Spiegel eben das Video hinzuhalten, aber wenn es darum geht, die Technik zu nutzen, wie sie schon lange gibt, ja, also gerade diese Analysen, die werden im Sport ja auch eingesetzt, braucht es eben auch die passenden Programme, die hat der Patient oder die Patientin nicht am Handy. Ja, zeig doch auf, was du jetzt sagst, dass es diese Machine Learning schon ganz lange gibt. Ja, und jetzt KI, Artificial Intelligence, ist jetzt gerade ein Hype. Ich merke, so für uns ist dieses algorithmenbasierte Denken ganz wichtig, dass man da ein Verständnis hat. Und das setzen wir regelmäßig ein. Das heißt, ja, ich bin da gar nicht so gestresst, wenn ich sage, jetzt gibt es eine neue Entwicklung, weil ich mir denke, das, was wir eh schon anwenden, das funktioniert gut und es wird noch weitere Unterstützung geben durch die neuen Entwicklungen, die auch die Inklusion unterstützen, das, den Zugang zu Technologien sicher noch vereinfachen. Denke ich zum Beispiel daran, dass wir jetzt im therapeutischen Prozess auch die Dokumentation noch besser digitalisieren, dass wir da auch die Gedankengänge und den Austausch mit anderen erleichtern, klarer, leichter zu Entscheidungen kommen. Ja, was mich noch interessieren wird, so das große Thema, wenn wir im therapeutischen Prozess auch Technologien einsetzen, Apps einsetzen, um die Übungen zu unterstützen. Da hast du ja recht viel Erfahrung oder haben wir auch mit unserem Positionspapier was geschrieben.
Ah ja, du sprichst digitale Gesundheitsanwendungen an.
Genau.
Ja, genau. Da muss man, glaube ich, ein bisschen abgrenzen. Wenn man nur das Wort digitale Gesundheitsanwendungen hört, dann denkt man, glaube ich, initial an Apps. digitale Gesundheitsanwendungen sind vor allem im deutschsprachigen Raum etwas enger abgegrenzt. Es ist in Deutschland erstmals umgesetzt worden. Das sind Apps, die grundsätzlich geprüft sind und im Kassensystem erstattungsfähig sind. Also die können verordnet werden und der Patient, die Patientin bekommt zum Beispiel eine App bei Rückenbeschwerden vom Arzt, also vom betreuenden Arzt, von der betreuenden Ärztin verschrieben. Diesen digitalen Gesundheitsanwendungen-Ansatz gibt es in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern. In Österreich ist er gerade im Kommen. Da ist es gerade, gibt es Pilotprojekte und vorerst soll es für chronische Erkrankungen umgesetzt werden. Und ja, dieses reine, ich gebe aufgrund einer Symptomatik Übungen, ist eine sehr starke Reduktion des physiotherapeutischen Prozesses, weil wir haben jetzt lang und breit auch über den Anamneseprozess gesprochen, über die physiotherapeutische Diagnose. Das ist dann das wird im Endeffekt dann in diesem Prozess ausgelagert und der Physiotherapeut hat dann auch sehr wenig Zugang, weil in Deutschland ist es so, dass diese digitalen Gesundheitsanwendungen von Physiotherapeutinnen per se kaum genützt werden können, weil sie dürfen es nicht verordnen, also sie können es nicht verordnen und zum anderen sind sie auch nicht eingebunden in die Therapie, also deswegen nützen es auch sehr wenige Physiotherapeutinnen. Also eben, da gibt es eine Studie der Deutschen Stiftung Gesundheit, das bewegt sich im einstelligen Prozentbereich der PhysiotherapeutInnen in Deutschland, die DIGAs teilweise einsetzen und das ist ganz klar, weil wenn ich es nicht verordnen kann und auch nicht entscheiden kann, ist das jetzt sinnvoll für meinen Patienten, dann haben die keinen Mehrwert. Und vor allem, die sind noch weitaus in diesen meisten Standalone konzipiert. Und Standalone heißt, dass die App per se so konzipiert ist, dass sie ohne einen Therapeuten, eine Therapeutin im Hintergrund auskommt. Und deswegen haben wir für Österreich für die österreichische Umsetzung, um da auch ein bisschen die Sicht der Physiotherapie darzustellen, im fachlichen Netzwerk ein Positionspapier verfasst.
Und haben das jetzt hoffentlich deutlich gemacht, dass es den ganzen therapeutischen Prozess braucht, also auch uns, unsere Expertise in der Anamnese und in der Analyse mit einzubinden.
Für alle, die sich jetzt gefragt haben, was bedeutet DIGAS? DIGAS sind die digitalen Gesundheitsanwendungen.
Genau, ich habe die Abkürzung nicht reingebracht, pardon. Genau, digitale Gesundheitsanwendungen werden mit der Abkürzung DIGAS verwendet, also das ist die Nomenklatur, die normalerweise eingesetzt wird.
Ja, der Mensch ist da Gott sei Dank nicht ersetzbar oder noch nicht ersetzbar, sagen wir so. Aber es gibt wahrscheinlich auch Fälle, wo man dem Patienten ein paar Einheiten bei sich in der Praxis hat und sozusagen für den weiteren Prozess kann eine App unterstützt auch ganz gut arbeiten.
Genau, und das ist ja auch eine der Kernforderungen oder der Kerngedanken, dass man nicht das Physiotherapeutische als Übungsverschreiben sieht. Und die Apps können auch sehr viel. Also DIGAS sind gute Produkte, wo wir uns genau in diesem Bereich digitale Gesundheitskompetenz. Nur trotzdem wäre dieser physiotherapeutische Blick, der ist einfach wichtig. Und wenn ich dann feststelle, ja, der Patient nach 2, 3 Einheiten, ja, der kommt auch gut mit einer App zurecht. Und vielleicht kann ich dann die Behandlungsintervalle auch verlängern, dass der mal länger selbstständig einen Fortschritt macht in seiner Symptombehandlung und dann kommt er wieder zu mir. Und oftmals bewegen wir uns, weil ich es auch gerade selber gesagt habe, voll in diesem Symptombild, aber im Endeffekt, wir schauen uns die Person funktionell an und wir schauen uns an, wie funktioniert denn der Bewegungsapparat per se und nicht, wir behandeln ein Symptom. Das ist einfach auch nicht die Physiotherapie per se. Und das schaut bei jedem, also ein Symptom am Zettel, schaut bei jedem Patienten, bei jeder Patientin anders aus. Und das ist auch die Erfahrung, ich glaube, Anita, du machst die gleiche Erfahrung in der Praxis.
Absolut, und es geht auch darum, dann mit den Patienten, Patientinnen gemeinsam die Entscheidung zu treffen. Mir hilft jetzt diese App, ich würde sie auch verwenden. Sei es jetzt ein Beckenbodentraining und digital unterstützt, das ist eine ganz schöne Investition. Ja? Dazu braucht es auch diese Vorlaufzeit, dass man schaut, ja, diese Person würde ich das jetzt empfehlen, jemand anderen eben nicht. Oder andere Hilfsmittel. Ja, also dazu braucht es auch die Zusammenarbeit, nicht nur mit Patienten, Patientinnen, auch mit anderen Berufsgruppen, dass man die Versorgung gut sicherstellt und das Passende für jeden individuellen Fall auch findet.
Habt ihr da einen Überblick, wie digitalisiert sind denn Physiotherapeuten jetzt hinsichtlich Patienten-Apps? Wie viele Patienten gehen aus der Session raus mit einer App als Hausübung?
Statistisch genaue Zahlen habe ich jetzt keine im Kopf. Ich glaube, im fachlichen Netzwerk sind wir da eine Gruppe, die wahrscheinlich nicht repräsentativ ist, aber wo sehr gern Apps eingesetzt werden. Aber oftmals ist es halt dieser Blended-Care-Ansatz, also dass ich Physiotherapie in der Praxis, in Präsenz habe und ergänzend dazu verwende ich eine App oder andere digitale Hilfsmittel. Sei es zum Beispiel ein Patient, der von sich aus schon sein Wearable mitbringt und sagt, okay, wie kann ich ihn das verbessert einsetzen jetzt für mein Übungsprogramm, für meinen Therapieverlauf. Und da ist wieder die Ressource Zeit ein Thema, weil das, also ich gleite jetzt ab in der Frage, aber das haben wir als Physiotherapeutinnen, wir verbringen doch sehr viel Zeit mit unseren PatientInnen und da können wir eigentlich als KommunikatorInnen sie sehr gut auch in so digitalen Prozessen abholen. Aber statistisch, ich weiß nicht, Anita, ihr habt das Systematic Review gemacht, ihr wisst, du weißt allgemein, was für...
Wir haben untersucht, welche Arten von Technologien verwendet werden. Also wo gab es zu der Zeit Studien, die sich mit etwas auseinandergesetzt haben. Spannend war, also es kamen die Apps kamen vor, es kam auch Machine Learning vor, wahrscheinlich wäre das jetzt mehr. Aber Zahlen müsste man schauen in die einzelnen Studien.
Es ist wahrscheinlich eine sehr profane Frage, aber ist der Einsatz von digitalen Tools eine Generationenangelegenheit?
Also ich denke, es wird immer wieder davon geredet, Digital Natives und dass jüngere Menschen sich leichter tun damit, dem möchte ich absolut widersprechen. Also auch ältere Personen probieren gern Neues aus, verwenden was nützlich ist. Also bitte lasst uns das eher von dem Blickwinkel anschauen, welche digitale Kompetenz bringt jemand mit. Genauso wie ich anschaue, bringt jemand einen PC-Ball mit? Hat er den schon zu Hause oder ein Wackelbrett? Geht es also bei der digitalen Kompetenz zum Beispiel darum, welche Ressourcen habe ich schon zu Hause? Also auch wie bin ich in der Lage, mit Nutzung der digitalen Technologien zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren? Interessiert mich das? Wie sind da die Präferenzen? Auch habe ich ein Verständnis davon, wie Informationsprozesse funktionieren, auch zum Thema Datenschutz, Datenprozesse. Dann gibt es Leute, denen fällt das leicht, auch digitale Inhalte neu zu erstellen, wirklich Technologien zu nutzen, um weiterzukommen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn Patienten, Patientinnen ihre eigenen Daten auch eintragen, mit Elga einsteigen, damit arbeiten und auch schauen, wie geht es ihnen dann damit zum Thema Sicherheit und Probleme zu lösen. Wo brauchen sie Unterstützung? Wären wir jetzt in all diesen Bereichen sehr gut bewandert, glaube ich, ist es unabhängig vom Alter so, unabhängig von der Generation, dass da, also sage ich, glaube ich, dass es da Menschen gibt, die Vorbehalte haben, Menschen gibt, die sich leicht tun im Zugang. Es könnte schon sein, dass es uns heutzutage gewohnter ist, verschiedenste Technologien vor der Nase zu haben, auch sich mehr in Social Media zu bewegen. Aber das heißt nicht, dass jetzt diese Kompetenzen höher sein müssen, sondern einfach die Ressource ist anders präsent.
Sehr interessant zu hören. Also der Einsatz von digitaler Technik ist keine Frage des Alters. Wenn wir jetzt an unsere Zuhörer denken, das sind ja vorwiegend Physiotherapeuten, wenn die jetzt Gusto bekommen haben, sich weiter zu digitalisieren, neue Tools einzusetzen, habt ihr da Empfehlungen? Wo kann man sich da einen Überblick verschaffen? Wo kann man nachschauen? Wo bekommt man da Infomaterial?
Ja, als recht sinnvolle Ressource achte ich die Mobile Health Application Database. Das ist eine Datenbank, die von einer deutschen Universität betreut wird. Dahinter laufen Studien, die Gesundheitsapplikationen, jetzt nicht DIGAs, sondern allgemein Apps, untersuchen auf deren therapeutische Qualität. Das ist nicht auf die Physiotherapie begrenzt. Das ist eigentlich, kommt eher aus dem Bereich der klinischen Psychologie bzw. Psychotherapie. Aber es gibt ein paar Kategorien, zum Beispiel Schmerz, wo ich auch Apps finde, die für die Physiotherapie, vor allem im Bereich des bewegungstherapeutischen Ansatzes, relevant sind. Also das ist eine schöne Ressource. Nur da, das einzige Manko ist, dass die sehr auf die Therapie beutische Qualität achten und Datenschutz, Datensicherheit da eher kürzer kommt. Das wird in einem kleinen Unterkapitel betrachtet, jedoch nicht in der tiefsten Materie und das fehlt derzeit, finde ich, gänzlich noch. Da sind die DIGAs grundsätzlich ein gutes Beispiel, weil die werden vom BfArM, das ist das Deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kontrolliert und die haben auch sogenannte Sicherheitstests eingeführt. Also die haben wirklich eine, die kontrollieren auch die Applikationen hinsichtlich deren Datensicherheit. Nur diese Tigers, die in der BfArM-Datenbank, also in der Tiger-Datenbank enthalten sind, gibt es in Österreich eigentlich nicht. Und da ist wieder der begrenzende Faktor, dass die Apps, wie wir schon besprochen haben, Tigers sind, Standalone sind und eigentlich vergütet sind im Kassensystem in Deutschland. Aber dort finde ich zumindest Orientierung, wo gibt es vielleicht schon qualitativ hochwertige Produkte. Was ich mir wünschen würde, und vielleicht dann nicht, das auch ein, vielleicht auch eine Projektidee in Zukunft, wir haben schon Projekte dazu eingereicht, wäre so eine Plattform, wo man wirklich auf schnell sieht, ist die Applikation, egal in welchem Bereich, auch hinsichtlich der Datenschutzkonformität sicher, weil das sehe ich im App Store nicht in der vollen Tiefe. Und da ist uns leider noch kein Projekt bis jetzt gelungen, aber wir arbeiten dran.
Gut, ich höre schon, ihr bastelt da an neuen Projekten. Dann fassen wir nochmal zusammen. Digitale Gesundheitskompetenz spielt sich auf mehreren Ebenen ab, sowohl auf der Kommunikation als auch beim Wissensmanagement und natürlich die Digitalisierung des therapeutischen Prozesses. Anita, Lukas, ich sage danke, dass ihr ins Studio gekommen seid.
Super, herzlichen Dank.
Danke auch für die Einladung.
Und euch Zuhörern sagen wir danke fürs Dabeisein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Auf Wiederhören.
Bleiben Sie in Bewegung. Wir tun es auch und kommen schon bald mit der nächsten Folge. Mehr Infos zu unseren Angeboten und Services sowie zu den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft bei uns finden Sie unter physioaustria.at.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.